Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Tele 2 in Reflexe steht nun eine weitere Folge unserer Sommerserie an Europäische Gespräche. Heute geht es für einmal nicht darum, was sich über Europa sagen lässt, sondern wie in Europa kommuniziert wird. Gibt es so etwas wie eine einheitliche europäische Kommunikation? Wie verstehen sich Italiener und Finnen überhaupt und warum haben es Schweizer und Deutsche manchmal so schwer miteinander? Über Kultur und Kommunikation im heutigen Europa spricht Dagmar Walser mit der interkulturellen Beraterin Ariane Kürdi. Sie ist Westschweizerin, in Basel aufgewachsen und sie hat in den letzten Jahrzehnten für viele internationale Firmen gearbeitet.
Wenn es um Konflikte und Schwierigkeiten geht, spricht man gern und schnell von Kommunikation. Ariane Kürdi, ist die derzeitige Krise in Europa auch eine Kommunikationskrise?
Also sicherlich hat es mit Kommunikation zu tun, aber ich denke, es ist wie in allen Beziehungen. Wenn man sich am Anfang kennenlernt, dann konzentriert man sich eigentlich auf die Gemeinsamkeiten und da werden diese Kommunikationsunterschiede überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Sobald es ein bisschen schwieriger wird, da kommen natürlich dann diese Unterschiede zum Ausdruck. Also die Krise ist sicherlich nicht an Kommunikationsunterschieden gebunden, aber es hat sie sicherlich provoziert, wenn man so will.
Und sie ist vielleicht auch gut, wenn man an die Klärung dieser Krise dann geht.
Absolut. Krisen kann man eigentlich nur über die Kommunikation lösen. Und es ist sehr oft eben das Problem, dass man vielleicht am Anfang sich auf die Gemeinsamen konzentriert, plötzlich merkt, dass man doch Unterschiede hat und dass man das nicht unbedingt ausdiskutiert. Eine Krise ist eigentlich immer sehr vorteilhaft, um sich eigentlich besser kennenzulernen, die Zeit zu nehmen, eigentlich zu verstehen, wie man funktioniert und eigentlich auch eben über die Kommunikation diese Unterschiede ansprechen zu können.
Wie kann man denn das machen, sich besser kennenzulernen? Sie haben von Gemeinsamkeiten, von Unterschieden geredet. Wenn wir über Europa reden, was heißt das?
Vielleicht schon erstmal sich nur die Zeit zu nehmen, die anderen ein bisschen besser kennenzulernen. Ich denke, man ist immer sehr erpicht darauf, exotische Länder näher anzuschauen. Also heutzutage gehen die Jugendlichen sehr gerne nach Australien zum Beispiel zu einem Studienaustausch oder nach Lateinamerika. Aber so europaintern ist man vielleicht weniger interessiert, sich damit zu beschäftigen. Man geht davon aus, dass es bekannt ist, dass man ja in diesen Ländern vielleicht ferienmäßig reist und sich nicht unbedingt die Zeit nimmt, sich mit anderen Kulturen und ihren Eigenschaften und auch Kommunikationsstilen zu beschäftigen, wie wenn es jetzt wirklich eine sehr exotischere Kultur ist.
Heißt das, dass es darum geht, die Fremdheit im eigenen Kontinent oder in diesem Konstrukt Europa zu akzeptieren?
Absolut, absolut. Ich denke, es ist ein Fehler, eigentlich immer davon auszugehen, dass Europa alt Europa ist, dann müssen wir uns ähneln. Wir haben Gemeinsamkeiten, ganz klar. Und deswegen gibt es eigentlich auch die ganze EU-Bewegung, diese Denkensweise. Wir haben sehr viele Sachen, die gemeinsam sind. Aber wenn wir nur schon die EU nehmen, 27 Staaten, 24 offizielle Sprachen, wir ticken unterschiedlich. Dafür brauchen wir gar nicht mal ins Ausland zu gehen. Also wenn wir schon nur denken, dass Schweiz intern kulturelle Unterschiede existieren, dann ist es ganz klar, dass es von Schweden nach Spanien oder von Vereinigten Staaten nach Polen. Wir haben verschiedene Wertehaltung, wir haben andere Art und Weisen zu kommunizieren.
Sie sind Westschweizerin, Sie sind in Basel groß geworden, Sie sind viel international unterwegs gewesen, haben gearbeitet und gelebt in, ich glaube, 4 Kontinenten. Wenn Sie von diesen kulturellen Unterschieden sprechen, was macht die denn aus? Wie lässt sich das beschreiben? Was für Unterschiede sind das?
Also gerade was die Kommunikation betrifft, da habe ich zum Beispiel meinen ersten Kulturschock in Deutschland erlebt. Ich bin in Basel groß geworden, hatte Zugang zu deutschem Fernsehen, kannte den Gottschalk, den es dazu mal auch schon gab. Bundesliga war so etwas, was ich am Samstag gemacht habe. Und ich habe gedacht, also Deutschland ist genau wie die Schweiz. Und alles war ein bisschen unterschiedlich, gerade auch, wie man Sachen anspricht, ausspricht. Und ich werde mich immer daran erinnern, also nach 6 Jahren Studium habe ich meine Diplomarbeit abgegeben. Mein Professor hat mir in die Augen geschaut und hat nochmal meine Diplomarbeit angeschaut und mich wieder angeschaut und hatte gesagt, wissen Sie was, Frau Kürdi, Ihre Diplomarbeit ist exzellent. Ich kann es verstehen, grammatikalisch ist es einwandfrei, aber kein Deutscher würde das so ausdrücken, wie Sie es gemacht haben. Also war jetzt das Schweizerdeutsch oder war es eher der französische Einfluss? Ich weiß es nicht, aber manchmal sind es diese kleinen Details, die wirklich den Unterschied ausmachen. Und wie ich sehr oft gerne sage, mini differences, maxi disturbances, also die kleinen Unterschiede zwischen Nachbarstaaten zum Beispiel, bringen eigentlich sehr viel mehr Frust bei, wie wenn es wirklich mit großen Unterschieden ist, wo man sich wirklich darauf einstellt.
Heißt das, dass sich Schweizer und Deutsche vielleicht sogar weniger gut verstehen als die Finnen und die Italiener?
Ja, ganz klar. Also ich denke schon. Also es hat ja mehrere Studien gegeben, die gezeigt haben, dass es eigentlich gerade für einen Deutschen sehr schwierig ist, Schweizerdeutsch zu lernen, nur weil eben es halt so ähnlich ist und man einfach immer ähnliche Referenzen sucht. Und man geht wirklich davon aus, dass wir sehr viele gemeinsame Sachen haben. Aber es ist das Gleiche mit Frankreich und der Westschweiz. Vor kurzem habe ich an einer Universität mit einer Person geredet, die mit internationalen Studenten zu tun hat. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist das größte Problem? Und hat die gesagt, ja, hauptsächlich mit den Franzosen. Wenn die telefonieren, dann verstehen wir uns nicht. Ne? Und das ist eine Westschweizerin, Muttersprache Französisch, die festgestellt hat, dass man halt in Frankreich anders kommuniziert als in der Schweiz. Und das kommt immer sehr unerwartet. Dass es vielleicht mit Schweden oder mit Amerikanern oder mit Chinesen schwierig ist, das ist natürlich schon klar. Aber halt diese kleinen Unterschiede, wie man Sachen ausdrückt, ob man direkt ist oder indirekt, Höflichkeitsformen, die zum Teil unterschiedlich wahrgenommen werden, das ist ein Genuss, dem zuzuschauen.
Das heißt, es hat viel mit Erwartungen zu tun, ob der andere anders ist, ob sich da eine kulturelle Grenze aufmacht. Trotzdem nochmal die Frage, Finnen und Italiener, kommunizieren die anders?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Finnen mit einem Italiener gesehen haben, aber das ist natürlich fast, da fällt man fast schon in den Stereotypen mit dem Nord-Süd-Gefälle, mit einer eher emotionalen Kommunikation in Italien oder in Spanien, wo man argumentieren wird, wo man eigentlich auch einen enormen Wortschatz gebraucht und wo die Emotionen wirklich ein Teil der Kommunikation sind. Natürlich die ganze Body Language dazugehört und eigentlich gerade in den Südländern, wenn man das Gefühl hat, dass man eine Botschaft nicht überbringen kann, dann insistiert man, dann wird man noch emotionaler, wird noch lauter, wenn man so will. Es steigert sich. Also es geht fast wirklich in das Hochdramatische, wenn man so will. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht als dramatisch zu verstehen. Es ist einfach eine Art zu kommunizieren. Die Finnen oder Schweden im Gegensatz dazu sind eher monoton im Wortlaut, sind sehr bedacht, sehr sachlich, argumentieren sehr oft mit Pros und Cons und argumentieren also wirklich einer rein sachlichen Ebene. Und wenn sie das Gefühl haben, dass die Botschaft nicht rüberkommt, dann was machen sie? Sie werden eigentlich noch wortkarger und gehen zum Essentiellen. Also es ist wirklich ein Nord-Süd-Gefälle, das relativ interessant ist, zu beobachten.
Und gibt es da was Ähnliches von Osten und Westen?
Also Osten und Westen, wenn man schon Deutschland und Frankreich nimmt zum Beispiel. Ne? Also es ist ganz klar, dass Kultur, Mentalitäten, das hat da mit einer historischen sowie sozioökonomischen Entwicklung zu tun, die in den Ländern zu Hause sind. Frankreich ist wirklich geprägt durch eine Hofkultur, wenn man so will. Ne? Und dort ist die Sprache, das gesprochene Wort ist in Frankreich sehr, sehr wichtig. Und wie man mit der Sprache umgeht. Also die Diskussion ist fast ein intellektueller Sport. Man ist gewitzt, man muss eigentlich aufzeigen, dass man das Thema beherrscht. Es ist wie zum Teil in einem Fechten.
Ne? Es ist auch ein Spiel.
Es ist ein Spiel. Es ist wirklich ein Spiel, wo es um Touché geht und all das. Und man wird eigentlich auch darauf bewertet, wie gut man eigentlich mit der Sprache umgeht. Also im Gegensatz zu Westschweizern haben die Franzosen wirklich eine ganz andere Art, mit der Sprache umzugehen. In der Westschweiz ist man da weniger darauf gedrillt, eigentlich das zu beherrschen. In Frankreich ist das eigentlich schon von ganz klein. In der Schule wird man eigentlich zudem schon stilisiert. Ein Franzose wird nie einem Kind fragen, still zu sein, sondern sobald er redet, wird man ihn eigentlich fast dazu noch anstiften, mehr zu reden, um diese Kunst eigentlich gut zu beherrschen. In Deutschland im Gegensatz dazu ist dort eigentlich eher das geschriebene Wort wichtig und die Taten. Und man hat eigentlich eine sehr direkte Art zu kommunizieren. Die Ehrlichkeit, die Tatsachen müssen festgelegt werden, auch wenn es vielleicht verletzend sein kann. Also es ist wirklich eine sehr sachliche, sehr konstruktive Kommunikation auf der einen Art und eine Kunst des Dialogs und der Argumentation auf der anderen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Ariane Kürdi, dann habe ich den Eindruck, dass gar nicht die unterschiedliche Sprache das Problem ist bei Kommunikationsschwierigkeiten, sodass der eine Finnisch, der andere Deutsch und der dritte Französisch spricht, sondern die Art des Kommunizierens.
Klar, natürlich, die Sprache ist auch ein Element. Das ist eigentlich die linguistische Dimension der interkulturellen Kommunikation. Wenn ein Finne nur Finnisch spricht und ein Italiener nur Italienisch, wird die Kommunikation schon schwierig sein. Aber dann, wie man eigentlich eine Botschaft überbringt, welche ist die richtige Art zu kommunizieren, das wird natürlich von einer Kultur zur anderen ganz, ganz unterschiedlich definiert. Ich habe manchmal eine Übung, die ich einsetze in meinen Kursen. Da müssen Teilnehmer, Studenten von vier verschiedenen Sätzen auswählen, welche eigentlich eher ihrem Naturell entspricht. Und es eigentlich entspricht vier verschiedenen europäischen Kulturen. Und man wird immer Studenten oder Teilnehmer haben, die den einen oder den anderen Satz auswählen.
Was sind das für Sätze?
Ganz einfache Sätze. Es geht eigentlich darum, einen Befehl weiterzugeben. Und das eine ist eigentlich so eine eher direkte, knappe Art, wo alles drin ist. Und das ist eher die schweizerische Art. Ne?
Also mach mir das.
Ja, und bitte. Also, und erklären. Man erklärt genau, wieso man etwas haben will. Das wird manchmal von anderen Teilnehmern, die nicht unbedingt Schweizer sind, eigentlich relativ als direkt, forsch und nicht sehr höflich wahrgenommen. Ne? Ein anderer Kommunikationsstil wäre der mehr lateinische Stil, wo man sehr viel höflicher miteinander umgeht, aber vielleicht nicht unbedingt explizit sagt, wieso man etwas braucht. Das wird dann sehr oft gerade von Franzosen oder Spanier als die ideale Kommunikation verstanden und wird eigentlich von anderen als zu direkt oder zu bossig angesehen und so weiter und so fort. Also was ich damit aufzeigen will, ist, dass wir alle nach einem bestimmten Schema kommunizieren und dass wir Kommunikationsstile, die nicht dem entsprechen, also unsere Vorliebe nicht entsprechen, normalerweise bewertet, sei das negativ, ja, meistens negativ.
Das heißt, also das als unhöflich abtun, als frech.
Unhöflich oder zu persönlich, nicht persönlich genug, zu direkt, zu forsch, wenig taktvoll. Und das ist dann einfach immer sehr erstaunlich, eben das festzustellen, dass wenn man einen Raum von Leuten hat, weiß ich, 20 Leute, vier Sätze, es kann gut sein, dass eigentlich man so vier Gruppen auf fünf haben, die eigentlich überzeugt sind, dass ihr Satz der beste ist und die sehr negativ den anderen gegenüber sind und die ganz erstaunt sind zu hören, dass die anderen eigentlich vielleicht ihren Satz als zu forsch, zu direkt oder taktlos empfinden.
Und wenn wir jetzt über Europa reden oder uns Gedanken machen darüber, wie in Europa kommuniziert wird, eben viele verschiedene Sprachen, viele kulturelle Unterschiede, Sie haben ein paar davon aufgezeichnet, gibt es da überhaupt eine Chance, dass Kommunikation gelingen kann und wenn ja, wie?
Also braucht ein Wille, sich auf den einen einzustellen. Also man kann natürlich nicht alle Sprachen sprechen, aber ich denke, wenn man sich wirklich intensiver mit einer Kultur beschäftigen will, dann muss man eigentlich fast über die Sprache gehen. Also eine Sprache zu lernen, gibt uns einen guten Einblick in die Kultur dieser Sprache, gibt uns aber auch wirklich gute Informationen, wie eigentlich die Kommunikation dort funktioniert. Vor ein paar Jahren wollte ich Italienisch lernen und ich habe so in der Westschweiz und Frankreich hat man die Assimil-Methode. Das ist eine Methode, wo man ein bisschen auswendig lernt. Und ich war wirklich frappiert, als ich die italienische Version genommen habe. Die Lektion 5, da ging es darum, eigentlich seinen Unmut kundzugeben. Es geht um einen Bus, der nicht ankommt und man ist natürlich sehr erbost darüber und sagt, ach, also diese Busse, die sind ja überhaupt nicht da zuverlässig und die motzen. Und ich musste lachen, als ich das gesehen habe. Ich habe gefunden, 5. Lektion, Italienisch, was wird da kommuniziert? Ne? Man lernt schon eigentlich, seinen Unmut freizugeben, also halt über die Emotionen zu gehen. Ne? Als ich ein paar Jahre später Spanisch lernen wollte, habe ich wieder die Assimil-Methode gekauft. Lektion 5, alles über die Familie. Nicht nur Großeltern, Tante und so weiter und so fort, sondern wirklich die Großfamilie. Also ich habe am Anfang war ich erstaunt. Ich habe gesagt, ja, die 5. Lektion, jetzt weiß ich alles über die Familie, kann aber immer noch kein Brot kaufen. Aber als ich dann nach Spanien gegangen bin, habe ich dann natürlich verstanden, wieso das so wichtig ist. Das heißt, über die Sprache kann man sehr viel lernen. Auch als kleines Beispiel, wie man Sachen ausdrückt. Im Französischen, und also meine Muttersprache ist ja Französisch und von daher ziehe ich es vor, Französisch zu sprechen, wenn ich sage, je gagne de l'argent, ich gewinne Geld. Im Deutschen verdient man es. In den Vereinigten Staaten macht man Geld, in Ghana sucht man nach Geld und in Russland arbeitet man für Geld. Also wenn man sich manchmal eigentlich nur auf die Sprachen nicht konzentriert, aber wenn man schon über die Sprache die Kulturen besser versteht, ist da schon ein riesiger Schritt gemacht.
Kultur ist Kommunikation, haben Sie gesagt.
Ja, das ist eigentlich ein Satz von Edward T. Hall, ein Anthropologe, der gerade letztes Jahr verstorben ist und der wirklich das interkulturelle Know-how eigentlich geprägt hat. Er war Anthropologe, hat als Amerikaner in einem Hopi-Indianer-Reservation gearbeitet und hat da wirklich festgestellt, dass die ganze Art zu kommunizieren wirklich eigentlich von der Kultur abhängt. Sobald zwei Kulturen miteinander interagieren, sind sie eine Interaktion und von daher kann man eigentlich fast alles in kultureller Hinsicht auf Kommunikation reduzieren.
Und andersrum, dass Kommunikation ohne ein kulturelles Verständnis gar nicht möglich wäre.
Absolut. Culture is communication, communication is culture.
Sie haben gesagt, es braucht Zeit, sich kennenzulernen, sich überhaupt miteinander zu beschäftigen. Sie haben auch gesagt, es muss ein Wille da sein. Würde das auf Europa bezogen, könnte das heißen, dass man sagt, man will zusammen Europäer sein?
Selbstverständlich. Ich denke, das ist wie in einem guten multikulturellen Team, wenn man so will. Wenn man zusammenarbeiten will, dann muss man sich aufeinander abstimmen, man muss sich besser verstehen, man muss Zeit investieren, weil man ein gemeinsames Ziel hat. Wenn man einfach in einem Team drin ist und einfach seine eigene Sache macht und sich nicht groß fragt, wie der andere spielt, dann wird das vielleicht eine nette Mannschaft sein, aber nicht unbedingt eine effiziente Mannschaft. Das heißt, wenn man wirklich gut zusammenarbeiten will, dann muss man sich die Zeit nehmen, nicht nur unbedingt zu verstehen, wie der andere funktioniert, denn man muss sich auch immer wieder fragen, wie funktioniere ich eigentlich? Was ist mein Kommunikationsstil? Sehr wenig Schweizer sind sich bewusst, wie direkt und wie präzise wir eben in unserer Kommunikation sind. Für uns ist es normal. Vielleicht ist diese Präzision sehr gut, aber einige werden vielleicht das als zu genau oder zu pingelig wahrnehmen und werden einfach das Gefühl haben, dass man sie bevormunden will. Und das muss sich dessen bewusst sein und das thematisieren, sich überlegen, wie funktioniere ich, wie funktionieren die anderen, und dabei kann man wirklich sehr viel eben über sich selber, aber auch über die Gemeinsamkeit dann lernen.
Sie haben von Europa als multikulturellem Team gesprochen, Sie sind interkulturelle Beraterin, haben auf der ganzen Welt gearbeitet. Ich möchte noch bei diesem Begriff bleiben. Wo sind denn die Stärken von so einem Team?
Normalerweise werden diese Leute sagen Kreativität. Das ist irgendwie liegt auf der Hand, dass wenn man Leute mit verschiedenen Perspektiven oder eben Ländern mit verschiedenen Art und Weisen zusammentut, dass da Kreativität rauskommt. Aber man muss sich bewusst sein, dass Kreativität, wenn jeder in seine Richtung zieht, dann wird das ein schöner Haufen von Ideen, aber man kommt nicht unbedingt weiter. Das heißt, was es wirklich braucht, um wirklich das zu einer Effizienz kommen zu lassen, ist eben eine gewisse Konzentration. Das heißt, wir kommen wieder zum Thema von vorher. Man muss den Willen haben, den anderen zu verstehen. Man muss diese Konzentration an die Arbeit bringen, um dann gemeinsam Sachen zu finden, die nicht nur kreativ sind, sondern einfach wirklich einen Added Value bringen.
Und wie geht das?
Mit Zeit wieder. Ich denke, wenn wir natürlich die Schweiz vergleichen mit 26 Kantonen und Europa mit der EU mit 27 Staaten, die Schweiz hat sehr viel länger Zeit gebraucht, um sich zu finden, wenn man so will. Europa ist sehr schnell gewachsen. Und da hat es vielleicht manchmal eben so ein Manko gegeben, im Sinne, dass man sich nicht unbedingt wirklich die Zeit genommen hat, neue Staaten wirklich so zu empfangen, wie sie man es empfangen sollte, mit dem ganzen Verständnis, was kriegen wir im Paket mit? Ne? Also wie funktionieren sie? Was sind ihre Stärken? Was sind auch ihre Schwächen? Wo haben wir Gemeinsamkeiten und wo können wir voneinander lernen? Also in einem multikulturellen Team sagen wir immer, irgendwo werden wir Zeit verlieren. Entweder am Anfang oder später, wenn es eine Krise gibt.
Und der Anfang wäre das Kennenlernen und der Schluss wären die Konflikte, die dann gelöst
genau,
werden müssen,
absolut.
Weil sie entstanden sind.
Absolut.
Und wenn wir da nochmal den Fokus auf Europa werfen, dann sind wir da jetzt mittendrin und haben gemerkt, es gibt Konflikte, müssen uns bewusst werden, dass die mit kulturellen Unterschieden zu tun haben?
Also mit kulturellen Unterschieden, aber auch ja, klar mit Wertehaltung, mit Systemen, mit Mentalitäten. Also es hat ja mehr als 27 Mentalitäten und Kulturen im europäischen Raum. Und da kommen einfach wahrscheinlich jetzt alle Konfliktpotenziale zum Vorschein, weil man muss genau wissen, also negativ gesehen können multikulturelle Teams zu einem Mangel an Klarheit und Verständlichkeit kommen. Es wird zu Fehlkommunikation kommen. Wir werden Misstrauen haben gegenseitig. Es gibt dann die und wir, also man ist dann einfach wirklich, wenn man polarisiert die Debatte, es kann zu Konflikten kommen, es kann auch
schützt sich wahrscheinlich auch über die Unsicherheit.
Absolut, weil es ist auch ein Stressfaktor, ne? Das ist ganz klar. Und natürlich hat man immer das ein Machtgefälle dann auch. Wer ist im Team eigentlich der Stärkere? Wer gibt eigentlich den Ton an? Idealerweise, damit ein Team wirklich gut produziert, also wirklich effizient ist und neue Ideen bringt, muss es fast einen Ausgleich geben, ein gewisse Balance. Balance. Also es dürfte nicht eine überstarke Repräsentation einer Kultur haben. Und man muss eigentlich wirklich sicherstellen, dass eigentlich jeder gleiche Rechte haben und dass sie sich wirklich einführen können. Und ich denke, in diesem Sinne ist sicherlich die Schweiz ein schönes Beispiel, weil eigentlich alles da gemacht worden ist, um zu sicherzustellen, dass in dieser Gleichberechtigung gegeben ist.
Das heißt, Europa könnte von der Schweiz lernen?
Ich denke schon. Also wir auch von Europa. Aber ich habe schon ein oder zwei Europäer gehört, die das gesagt haben, dass eben die Schweiz doch ein Modell war von einer Multikulturalität mit 26 Kantonen und 4 Sprachgemeinschaften und auch religiös auch multikulturell orientiert, dass wir da schon vielleicht eine Arbeit geleistet haben und dass Europa davon profitieren könnte. Aber Europa ist natürlich halt auch ein bisschen größer. Es ist natürlich einfacher, mit einer Bevölkerung von 7 oder 7,5 Millionen zu arbeiten, wie mit 500 Millionen. Also ich denke nicht, dass eigentlich das schweizerische System eigentlich auf Europa eigentlich zurückproduzieren werden könnte.
Ich denke, bei Teamentwicklungen ist ja auch die Größe maßgebend. Was mich noch interessiert ist, Sie haben gesagt, man muss sich kennenlernen. Das braucht Zeit. Das braucht auch angstfreie Räume. So habe ich Sie verstanden. Wer muss sich denn da kennenlernen? Wenn wir mal, Europa ist ja auch ein politisches Konstrukt, wenn wir nicht von der Geografie ausgehen. Wer muss sich da kennenlernen? Ist das eine Arbeit, die top-down gemacht werden kann?
Absolut. Also es muss wirklich am Top, aber auch down gemacht werden. Ich denke, es ist fast ein Verschleiß an Energie oder Verschleiß an Ressourcen, dass man sich nicht näher eigentlich mit der europäischen Vielfalt beschäftigt. Es ist so reich, wenn man sich das genau anschaut. Und normalerweise ist man eher darauf ab, sich eigentlich über größere Unterschiede, an größere Unterschieden zu interessieren. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Studenten arbeite. Natürlich, es gibt Studenten, die europaintern Austausch machen, aber was sie normalerweise wirklich interessiert, ist einfach der große Unterschied. Man begnügt sich mit Europa, ganz klar, es gibt sehr viel Austausch innerhalb von Europa, aber die, die wirklich normalerweise viel Wert haben auf dem Lebenslauf, sind sehr oft eben diese exotischen Länder. Und ich denke, man muss sich einfach wirklich die Zeit nehmen, Europa kennenzulernen, nicht nur denkt, dass ein Wochenende genügend ist. Also ein Wochenende in Madrid und ein anderes in Prag hat seinen Reiz. Man kann behaupten, dass man überall gewesen ist, aber die Kultur dafür zu verstehen, das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Und auch schon über die Literatur kann man das machen, über Kino, Theater. Also kulturell ist da ein Riesenangebot und es ist auch eine Einstiegsmöglichkeit, um sich dieser Vielfalt überhaupt bewusst zu werden.
Wir haben jetzt viel über Unterschiede, denen man sich bewusst werden muss, die man vielleicht auch einfach akzeptieren muss, gesprochen. Ich würde trotzdem gern nochmal Gemeinsamkeiten in den Blick nehmen. Gibt's das? Gibt's nicht auch europäische Gemeinsamkeiten, wenn man von weiter außen zum Beispiel auf dieses Konstrukt Europa guckt?
Natürlich, man hat ja sehr oft gesagt, es ist auch eine christliche Glaubensrichtung, die uns eigentlich auch schon verbindet. Historisch haben wir natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten oder auch, es ist gemeinsam gebaut worden zum Teil. Also Gemeinsamkeiten haben wir und ich denke, dass es auch wichtig ist, gerade am Anfang der EU, Gemeinsamkeiten zu erkennen, ist eigentlich eine gute Sache, um auch auf einer gemeinsamen Basis arbeiten zu können. Das ist ein Muss. Also wenn man sich nur auf die Unterschiede konzentriert, da kann es auch nicht gut kommen. Ne? Aber ich denke, man muss sich zuerst der Gemeinsamkeiten bewusst werden, muss miteinander arbeiten, um sich dessen bewusst zu werden, aber gleichzeitig nicht die Unterschiede ausblenden. Manchmal hat man fast Angst, eigentlich die Unterschiede anzuschauen. Also Unterschiede lösen manchmal Angst aus oder dass man denkt, dass man nicht offen akzeptiert werden wird, wenn man einfach plötzlich nur feststellt, dass es Unterschiede gibt. Man muss die Unterschiede nicht unbedingt kritisieren. Also das ist natürlich der Reiz dabei, ist, dass man einfach halt was anders ist, als schlecht abstempelt. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Die Unterschiede muss man einfach wertschätzen und sagen, aha, es ist unterschiedlich. Man kann es akzeptieren. Man muss nicht unbedingt das übernehmen, was die anderen machen. Aber man muss einfach sagen können, ich bin okay, du bist okay. Das ist ja schön eben, dass wir unterschiedlich sind. Das bringt etwas zur Lebensqualität zum Teil auch.
Aber es ist eine große Herausforderung.
Selbstverständlich. Ich habe nie behauptet, dass es einfach ist. Es ist eine große Herausforderung. Aber es ist ein Schritt, der gemacht worden ist in diese Richtung. Ich denke, es ist ein bisschen schade, wenn man wirklich Europa als reiner politischer Konstrukt ansieht, mit eventuell ökonomischen Vorteilen, die man momentan eh in Frage stellen kann und dass man eben diese gegenseitige Befruchtung, die man eigentlich erzielen kann, überhaupt nicht wahrnimmt.
Heißt das denn, wir müssen langsam zum Schluss kommen, dass Sie zuversichtlich sind, dass dieses multikulturelle Team Europa die Krise, in der es zurzeit drinsteckt, kommunikativ bewältigen kann?
Also ich bin normalerweise optimistisch. Von daher werde ich diesen Optimismus behalten. Ich denke, jede Krise ist eine Chance. Das ist ja in China sehr geläufig, diese Redewendung. Und ich hoffe, dass Europa das verstehen wird und sich eigentlich wirklich die Zeit nehmen wird, jetzt eigentlich wirklich richtig an die Sache zu gehen. Also manchmal muss man vielleicht aber auch sich auf externe Personen dann abstützen dafür. Ich denke, manchmal ist es sogar für Außenstehende einfacher, Unterschiede zu bemerken und eigentlich die ansprechen zu wollen.
Also es wären dann Nicht-Europäer?
Zum Beispiel, das ist ganz klar. Also wenn ich jetzt wirklich von der Privatwirtschaft ausgehe, ich bin jetzt schon mehrere Mal angefragt worden, europäische Unterschiede zu thematisieren. Das war zum Beispiel eine amerikanische Firma, die überall in Europa arbeitet und plötzlich feststellen musste, dass die Europäer von Nord bis Süd und Ost bis West offensichtlich nicht unbedingt gleich funktionieren. Und die haben dann einfach sich entschieden, einfach alle diese Leute zusammen zu trommeln, damit sie sich die Zeit nehmen, das ein bisschen zu klären. Ich habe dieses einen sehr interessanten Ansatz gefunden. Und vielleicht bräuchten wir wahrscheinlich irgend so einen externen Coach, der eigentlich die Europäer zusammentrommelt und einfach denen sagt, dass es an die Zeit ist, einfach jetzt mit diesen kulturellen Unterschieden besser zu arbeiten.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Ariane Kürti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.